Wer Geschichten aus dem Altbau schon immer mal live sehen wollte und gucken wollte, wie Christoph und ich uns live verhaspeln, wenn wir die Geschichten vortragen, der hat jetzt die beste Gelegenheit dazu, denn wir treten auf am 21. Januar in Bremen und am 31. Januar in Leipzig. Für die Shows schreiben wir natürlich eigene Geschichten, das heißt, es gibt diese Geschichten nur dort live zu sehen und sonst nirgends. Falls ihr dafür noch Tickets bekommen wollt, dann findet ihr dazu einen Link hier in den Shownotes. Wir freuen uns sehr darauf, auch wenn gerade ich besonders nervös bin. Aber ich glaube, es wird richtig geil. Also sichert euch jetzt noch ein Ticket. Endlich ist es soweit. Und wir können unsere Altlasten hier ein bisschen korrigieren, Christoph. Ich freue mich sehr darüber.
Tja, dann mal los.
Abfahrt.
Und damit moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 Remastered von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir, Christoph Wellbrook.
Und mit mir, Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch in diesem Podcast in jeder Folge zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Genau. Und am Ende jeder Folge liegt es an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
Und die Auflösung zu diesen Geschichten folgt immer in der Folge darauf. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob die Geschichten, die wir euch heute hier vortragen, doch einen wahren Kern haben oder ob wir uns sie ausgedacht haben, dann müsst ihr auch noch Folge 2 hören und dann Folge 3 und dann Folge 4, bis ihr bei unseren heutigen Folgen angekommen seid. Und wie Christoph schon ganz richtig gesagt hat, ist das hier ein Remaster. Denn es gab schon eine Folge 1 und das ist jetzt quasi unsere Folge 0, könnte man sagen. Denn im Laufe der Zeit hat sich eine Menge getan bei unserem Podcast. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht. Also in der ersten Folge, die ist immer noch da. Falls ihr Lust habt auf die historische Erfahrung, wie unsere erste Folge klang, dann könnt ihr die immer noch finden. Aber wir hatten da halt sehr viel Raumhall. Wir hatten halt keinen abgecancelten Bereich, in dem wir aufnehmen. Wir hatten ein einziges sehr schlechtes Mikrofon. Wir hatten auf sehr knarzenden Stühlen gesessen. Und all das wollten wir mal korrigieren. Plus, wir haben auch einfach mittlerweile eine andere Art, Geschichten vorzutragen. Und deswegen, die gesamte Entwicklung wollten wir einmal ein bisschen vorwegnehmen und einmal zeigen, in welche Richtung dieser Podcast irgendwann mal geht, wenn ihr weiter dran bleibt.
Genau, also eigentlich hatten wir genau die Probleme, die alle haben, wenn sie einen Podcast starten.
Ja,
und irgendwann
genau.
Haben wir aber uns dann nochmal wirklich unsere erste Folge angehört und haben gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt nochmal Leute hier mit der ersten Folge anfangen, die wie hoch ist die Quote von Menschen, die einfach deshalb nicht weiterhören. Ja, und deshalb haben wir uns gerade, komm, wir lassen die Geschichten so, wie sie sind. Wir korrigieren vielleicht nochmal kleine Wortdopplungen oder so, die uns mittlerweile auffallen.
Ja.
Ansonsten sind die Geschichten aber genau wie im Original. Ihr könnt das natürlich auch gerne vergleichen, wenn ihr nach Folge 0 quasi mit Folge 1 dann nochmal anfangt.
Direkt aber parallel hören. Auf dem linken Ohr das eine, auf dem rechten das
genau,
andere.
Genau, ihr sollt einfach wissen, was euch noch qualitativ erwartet, weil diese Folge wird die einzige sein, die wir remastern.
Ja,
wir lassen die anderen Folgen alle so, wie sie sind, aber es ist einfach nur, weil wir uns davon erhoffen, dass weniger Leute vielleicht durch die zu dem Zeitpunkt noch etwas schlechtere Qualität einfach und so dann nicht sich verscheuchen lassen.
Und zugegebenermaßen auch ein bisschen für unser eigenes Seelenwohl, denn
ja.
Wenn ich mir unsere Originalfolge 1 anhöre, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich finde es einfach, wahrscheinlich ist das auch vielleicht, weil es das eigene Ding ist, aber ich finde es schwer ertragbar mittlerweile, für mich selber einfach.
Mhm.
So, uns wurde oft schon gesagt, das ist nicht so schlimm, aber mir geht's einfach besser, wenn ich weiß, ich habe das nochmal neu gemacht und nicht ganz so knarzig und so weiter. Aber wie gesagt, hört euch sonst die Folge gerne mal an und bildet euch euer eigenes Urteil darüber.
Genau, ja.
Ja, dann Christoph, fängst du heute an mit deiner Geschichte?
Ja, ich beginne mit meiner Geschichte, die da lautet: Eine hohe Telefonrechnung. An einem schönen Sommermorgen im Jahr 1967 klingelt in der Anwaltskanzlei Lanz das Telefon. Der Rechtsanwalt Hubertus Lanz nimmt den Anruf entgegen. Doch seltsamerweise scheint die Leitung tot zu sein. Sonderbar, denkt sich der Anwalt und Inhaber der Kanzlei, verliert aber keine weiteren Gedanken über den Vorfall und macht sich wieder an die Arbeit. Kurze Zeit später klingelt das Telefon erneut und wieder wird die Leitung, mitten in einem Telefongespräch mit einem seiner Mandanten, erneut unterbrochen. Diese zwei Vorfälle sind leider erst der Anfang einer langen Reihe von Spukphänomenen, die die Anwaltskanzlei von Hubertus Lanz ein gutes halbes Jahr auf Trab halten wird. Die Telefonleitungen versagen nun regelmäßig mitten im Gespräch und es steigert sich so weit, dass die Leitungen nicht mehr nur unterbrochen werden, sondern alle vier Telefone der Kanzlei gleichzeitig klingeln. Die tägliche Arbeit der Kanzlei wird massiv gestört und ein normales Arbeiten ist durch das ständige Läuten der Telefone kaum noch zu denken. Zudem bekommt das Büro am Ende des Monats noch eine saftige Telefonrechnung von der Post aufgebrummt, da die eingehenden Anrufe von der Kanzlei aus getätigt und auf eine kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet wurden. Im nächsten Monat bittet Herr Lanz die Post um Hilfe. Diese kümmert sich zu der Zeit noch um die Telekommunikation. Das Tagesgeschäft ist durch die merkwürdigen Vorfälle komplett zum Erliegen gekommen. Der willkürliche Wechsel von unterbrochenen Leitungen und ständigen Anrufen hat das Arbeiten unmöglich gemacht. Die Post reagiert und veranlasst den Tausch sämtlicher Telefonapparate. Zusätzlich richten sie einen Gebührenzähler vor Ort ein. Doch vergebens. Die Vorfälle hören nicht auf. Gleich am ersten Tag verzeichnet der Gebührenzähler ein abgehendes Gespräch. Das Kuriose daran, niemand im Büro hat ein Telefon benutzt. Am nächsten Tag werden in einem Zeitfenster von 15 Minuten gleich 42 Anrufe an die kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet. Hubertus Lanz reagiert, wie wohl jeder Anwalt reagieren würde, und fertigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Täuschung und Unterschlagung. Doch leider bringt diese nicht den gewünschten Erfolg. Ein paar Tage später treten weitere neue Phänomene auf. Mit einem lauten Knall erlöschen mehrfach alle Lampen der Kanzlei. Die sofort herbestellten Handwerker stellen daraufhin fest, dass sämtliche Leuchtstoffröhren an der 2,5 Meter hohen Decke so verdreht sind, dass sie keinen Kontakt mehr zum Stromnetz herstellen und somit nicht funktionstüchtig sind. Doch noch während die Handwerker damit beschäftigt sind, die Leuchtstoffröhren zu wechseln, passiert das Unmögliche. Es knallt erneut. Vor den Augen aller Handwerker und Angestellten drehen sich die Röhren aus ihren Halterungen. An einen Spuk oder Geist denkt bisher jedoch noch niemand. Es hat einfach keiner der Anwesenden eine Erklärung für das, was gerade passiert. Die Leuchtstoffröhren werden ausgetauscht und durch Glühbirnen ersetzt, doch der Spuk hört nicht auf. Kurze Zeit später zerplatzen die Glühbirnen an der Decke und nachdem eine zersprungene Birne eine Mitarbeiterin der Kanzlei am Kopf verletzt, werden die Lampen mit Nylonnetzen verhangen. Zwar wird anschließend niemand mehr vom Personal geschädigt, doch es zerplatzen am selben Tag vier weitere Glühbirnen. Noch immer versucht der Rechtsanwalt, die auftretenden Phänomene rational zu erklären. Er vermutet, die Ursache für die geplatzten Röhren und Birnen liege beim Stromnetz und meldet sich bei den Stadtwerken. Diese wenden sich wiederum an das Technische Prüfamt, welches sich unter der Leitung von Walter Simmel des Problems der Kanzlei annimmt. Das Team um Simmel installiert einen Strommesser und verplombt alle Geräte, um Manipulationen auszuschließen. Nach wenigen Tagen der Untersuchung verzeichnen die Messgeräte parallel zu den aufgezeichneten Knallgeräuschen Ausschläge von über 50 Ampere. Kurzschlüsse oder Fehler an den Geräten können sofort ausgeschlossen werden und auch die Verlegung einer direkten Stromleitung zur Transformatorenzentrale, um potenzielle Stromschwankungen im Netz zu belegen, bringt keine Abhilfe und liefert nicht die gewünschte Erklärung. Im Gegenteil, die Ereignisse häufen sich und drohen zu eskalieren. Plötzlich fallen Wandteller vor den Augen von Angestellten und Technikern von den Wänden. Lampen beginnen ohne merkbaren Grund im Raum herumzuschwingen. Schubladen öffnen sich ohne Zutun eines Menschen und aus einem Kopierer läuft Säure aus. Des Weiteren wird im November, obwohl alle Telefone der Kanzlei mit Schlössern verschlossen bzw. angeschlossen sind, über 500 Mal die Zeitansage gewählt. Simmel vermerkt zu dieser Zeit: Vielfach zersprangen zu dieser Zeit Osram-Glühbirnen. In einem Fall wiederholte sich das Zerspringen 3 Minuten nach Auswechseln unter den Augen der Revisoren. Verzweifelt wird jetzt sogar die Kripo eingeschaltet und auch die Presse bekommt Wind von der Sache. Ende November ist der Fall bereits so bekannt, dass sogar das Fernsehen über die Vorkommnisse berichtet. Die mediale Aufmerksamkeit sorgt zudem für großes Interesse bei Geisterjägern. Die Anwaltskanzlei Lanz erhält kurz nach Ausstrahlung der Ereignisse mehrere Briefe aus der ganzen Welt. Für so ziemlich alle dieser selbsternannten Ghostbusters ist klar, dass es sich um einen Poltergeist handeln muss. So, und an dieser Stelle mache ich auch in der Original Folge 1 einen kleinen Exkurs, welchen wir im späteren Verlauf unserer Geschichten nicht mehr so häufig gemacht haben.
Nee, aber weil wir auch einfach viele neue Themen irgendwann mal abgearbeitet haben, wo genau. Wir Sachen schon erklärt haben dann.
Aber da ja ganz viele mit dieser Folge hoffentlich jetzt auch einsteigen, erkläre ich diesen kurzen Exkurs natürlich nochmal. Das Phänomen Poltergeist wird von Parawissenschaftlern wie folgt definiert. Der Geist ist für den Beobachter unsichtbar. Lediglich seine Aktivitäten sind für den Beobachter sicht-, hör- und wahrnehmbar. Der Poltergeist unterscheidet sich von anderen Spuk- und Geistererscheinungen dadurch, dass er zu keinem Zeitpunkt Gestalt annimmt und nicht auf Foto- oder Videomaterial erscheint. Häufig umfassen die Aktivitäten eines Poltergeistes ein großes Spektrum an akustischen, sensorischen wie optischen Erscheinungen. Diese sind in ihrer Dauer oft sehr begrenzt und stehen angeblich in den meisten Fällen mit der psychischen wie physischen Verfassung einzelner, seltener, mehrerer am Ereignisort anwesender Personen im Zusammenhang. Auch das unterscheidet Poltergeister von klassischen Spukgeistern. Poltergeister sind personengebunden und können jederzeit und an jedem Ort auftreten. Ihr Verhalten wechselt sprunghaft zwischen Aktivität und Inaktivität. Spukgeister sind ortsgebunden und von permanenter Dauer, meist über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hinweg. Zudem sind Poltergeister unsichtbar, aber lärmig, Gespenster hingegen sichtbar, aber völlig lautlos. So, jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Walter Simmel, Teamleiter der eingesetzten Taskforce der Stadtwerke, hat nun langsam die Nase voll. Er will von Geistern eigentlich nichts hören, doch haben er und sein Team alles versucht, um das Problem rational lösen zu können, finden aber leider keinerlei Erklärung für die mysteriösen Ereignisse. Als sich dann schließlich ein Bild vor Simmels Augen an der Wand dreht, gibt er schließlich auf. Er notiert: Bei einem kurzen Gespräch mit einer Frau L. am kleinen Tisch vor dem Ölofen stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Lanz von links kommend das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch, ca. 320 Grad im Linksdrehsinn, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in ca. einem Meter Entfernung von mir abspielte. Nach diesem Ereignis werden alle Tests eingestellt und Simmel erstellt einen Abschlussbericht. Geistern und Gespenstern hätten die Stadtwerke nichts entgegenzusetzen. Die deutsche Presse berichtet mittlerweile so gut wie täglich über den Poltergeist der Anwaltskanzlei und auch international wird mehr und mehr über die Anwaltskanzlei Lanz berichtet. Da alle Erklärungsversuche von Kripo und Stadtwerke-Team scheiterten und keine Erfolge brachten, wird jetzt ein Expertenteam aus verschiedensten Wissenschaftlern zusammengestellt. Zwei renommierte Physiker des Max-Planck-Instituts und der TU München sowie der Leiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene und der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft der Uni Innsbruck werden auf den Fall angesetzt und nehmen die Spur auf. Innerhalb kürzester Zeit wird die Kanzlei zum Geisterjäger-Hauptquartier umfunktioniert. Die Wissenschaftler installieren Temperaturfühler, Strommesstrommeln, Magnetometer, Kristallmikrofone und Oszillographen, um die Phänomene aufzuzeichnen. Und diese lassen auch nicht lange auf sich warten. Erneut zerbersten trotz funktionierenden Glühfadens die Glühbirnen an den Decken. Ein knapp 200 Kilogramm schwerer Holzschrank verschiebt sich vor den Augen aller Wissenschaftler um einen halben Meter. Der vom Okkulten, Geistern und Spukthemen nicht ganz abgeneigte Professor Hallisch ist sich nach dem Auftreten dieser Ereignisse sicher. Es kann sich nur um einen Poltergeist handeln. Und würde dem so sein, müsse herausgefunden werden, wer die Bezugsperson sei. Einen Verdacht haben die Physiker und Psychologen bereits. Die Wissenschaftler tippen auf die 19-jährige Schreibkraft und alleinerziehende Mutter Charlotte Lehringer. Lehringer ist seit 2 Jahren in der Ausbildung in der Kanzlei und tatsächlich treten die Phänomene nur dann auf, wenn sie in der Nähe ist und nachdem ihr Arbeitstag begonnen hat. Die Wissenschaftler fokussieren sich nun voll und ganz auf sie und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Der Parapsychologe Professor Hallisch notiert später: Wenn das Mädchen durch den Flur geht, beginnen die Lampen hinter ihr zu schwingen. Explodieren Beleuchtungskörper und fliegen Scherben auf sie zu. Lehringer selbst klagt seit Anbeginn der Phänomene über einen heftigen Druck auf dem Ohr. Und sie hat eine bis in den Hals herunterlaufende Rötung, die vom Arzt als Hyperämie diagnostiziert wird. Einer selten auftretenden Gefäßerweiterung. Zwar vermuten die Wissenschaftler nun mehr, dass Charlotte etwas mit der Sache zu tun haben könnte, können aber bisher ihren Verdacht nicht bestätigen. Deshalb schicken sie kurzerhand alle Mitarbeiter der Anwaltskanzlei nach und nach in den Urlaub. Und siehe da, kurz nach der Beurlaubung von Lehringer verschwinden die seltsamen Phänomene genauso schlagartig, wie sie nach Charlottes Rückkehr in die Kanzlei wieder auftreten. Jetzt sind sich die Wissenschaftler und Hubertus Lanz sicher, dass sie die Quelle des Spuks sein muss und Charlotte wird mit sofortiger Wirkung von der Arbeit freigestellt und muss die Kanzlei verlassen. Und tatsächlich, die Phänomene treten seitdem nie wieder auf und es kehrt Frieden ein. Charlotte Lehringer wechselt anschließend in eine andere Kanzlei und kann ihre Arbeit dort wieder aufnehmen. Auch hier treten vereinzelt wieder ein paar Phänomene im Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit auf. Allerdings nur sehr selten und in deutlich abgeschwächter Form, bis sie irgendwann komplett zu mir liegen kommen. Auch wenn die mysteriösen Spukerscheinungen nach Charlottes Kündigung schlagartig aufhörten, haben die Wissenschaftler von damals bis heute keinerlei rationale Erklärung für die Vorkommnisse. Letztlich bleibt nur die Erkenntnis, dass alle Phänomene von den Physikern und Psychologen gemessen und aufgezeichnet und nicht als einfaches Hirngespinst abgetan werden konnten. Auch eine Manipulation der Messung oder der Geräte wurde von den Wissenschaftlern ausgeschlossen, da durch die beaufsichtigte Plombierung der Geräte niemand auf diese hätte Einfluss nehmen können. Dr. Werther schreibt in seinem Abschlussbericht über den Fall Folgendes: Diese Experimente waren eine echte Herausforderung für die Physik. Was wir hier gesehen haben, ist mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären. Professor Hallisch vom Freiburger Institut für Parapsychologie schlägt einen etwas anderen, euphorischeren Ton an und schreibt: Die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderung zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkung. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. Charlotte unterzog sich, nachdem sie von ihrer Arbeit freigestellt wurde, freiwillig einer eingehenden psychologischen Untersuchung im Institut von Professor Hallisch. Als Ergebnis attestiert ihr der Arzt eine instabile und reizbare Persönlichkeit mit einem hohen Maß an frustrierter Wut. Alle erfahrenen Enttäuschungen ihres Lebens hätten sich in der spontanen Psychokinese entladen und so für die Phänomene gesorgt. So seine Erklärung. Auch wenn es seit Charlottes Kündigung keine spukähnlichen Phänomene in der Kanzlei mehr gegeben hat, musste diese sich jedoch jahrelang mit den Folgen des Spuks auseinandersetzen. Hubertus Lanz stritt sich noch etliche Jahre nach dem Auftreten der Spukerscheinung vor Gericht mit der Telefongesellschaft um die 15.000 D-Mark hohe Telefonrechnung, die während und durch den Spuk entstanden war. Charlotte Lehringer kam Jahre nach den Ereignissen noch einmal zu Wort und gab vor ein paar Jahren einem TV-Sender ein Interview. Die mittlerweile über 60-jährige Dame beteuerte in diesem erneut ihre Unschuld und versicherte, dass sie ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Gehirn ohne besondere Kräfte sei.
Das ist schon wieder so lange her, dass ich schon wieder vergessen habe, was Psychohygiene ist.
Boah. Gott, oh Gott, oh Gott.
Weißt du das noch?
Das, liebe Leute, erwartet euch in der Auflösung in Folge 2. Also hier auch noch ein Cliffhanger.
Stimmt, genau. Das habe ich mich beim letzten Mal auch schon gefragt. Und ich habe anscheinend bei dem Zuhören von der Antwort so gut aufgepasst, dass ich es auf jeden Fall mittlerweile wieder vergessen habe. Aber ich finde immer noch, es ist ein wunderbares Wort.
Ja.
Was mir aber diesmal nochmal aufgefallen ist, wie bitter ist es eigentlich, also wenn irgendein Geist dich so sehr verfolgt, dass er dir einfach deinen Job kaputt macht. So, du wirst ja gefeuert einfach, weil wegen dir irgendwelche Glühbirnen explodieren. Also offensichtlich irgendein Poltergeist da unterwegs ist. Da musst du schon ganz schön Scheiße gebaut haben in deinem Leben, dass irgendwer sagt, so, pass auf, und dir verseucht deinen Job und dann den nächsten auch noch, weil der nächsten Kanzlei ja auch wieder irgendwas passiert. Zwar weniger, aber da hat es schon irgendwer auf die gute Charlotte abgesehen.
Ja, das ist mir tatsächlich bei der bei dem kleinen Exkurs zu Geistern nochmal bewusst geworden, dass Poltergeister ja personengebunden und dieser klassische Spukgeist ortsgebunden ist. Also wenn du jetzt irgendwo wirklich in so eine Bude einziehst, wo, keine Ahnung, mal irgendwer ermordet wurde, dann hast du da halt einen Spukgeist sitzen, einen fucking Poltergeist, da kannst du aber halt auch einen Neubau einziehen, der kommt halt mit. So,
der,
ne?
Ist
das
dabei.
Ist halt richtig kacke, ey.
Ja, aber das muss ja schon ein persönlicher Rachefeldzug sein. So, so
naja, die manifestieren sich ja halt wirklich auch anscheinend irgendwie in so super wütenden Menschen oder in Menschen mit so Hass und so. Also die, das
stimmt,
zieht
weil
die
Arzt,
halt an.
Der Arzt hat ja auch gesagt, dass sie so unterdrückte Wut hat und so ein Kram.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja,
okay. Das zieht die halt an und wahrscheinlich nährt die das oder so. Aber ja, keine Ahnung, Alter, was das für komische Geister sind. Wenn ihr das schon hört, irgendwie so der Spukgeist, so, der ist unsichtbar und der macht halt nichts. Der ist sichtbar und macht nichts. Und der Poltergeist ist halt unsichtbar und lärmt. Weißt du, wenn du so irgendwie so, was macht der? Der lärmt. So, der macht einfach nur Krach den ganzen Tag.
Aber wahrscheinlich
von der
Sau aus, dass man ihn nicht sehen kann. Der ist
was
einfach frustriert.
Was ist denn sein fucking Problem?
Ja, den kann man nicht sehen. Stell dir mal vor, man kann dich nicht sehen. Machst auch ein bisschen Lärm.
Ja, aber dann würde ich zumindest irgendwie mal am Kühlschrank mal die Magnete irgendwie mal hinlegen und sagen, Bruder, ich bin ein Geist oder so. Und nicht halt irgendwie noch nach einer Woche da rumklopfen.
Was weißt du denn, wie gezielt die hier mit ihren kinetischen Fähigkeiten? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, dass die dann sagen, pass auf, jetzt nehme ich dir, oh, du hast einen Buchstabenkühlschrank, perfekt, ich schreibe mal ganz kurz einen Satz. Sondern es ist mehr so, puff, da geht eine Glühbirne kaputt, scheiße.
Aber warum sind die denn immer so böse?
Das, wenn das Einzige, was du machen kannst, Sachen explodieren lassen, ist, dann lässt er halt ein paar Sachen explodieren.
Ja, aber
wird
dir nicht selber langweilig?
Ja, ich glaube schon,
allem,
aber guck mal, er hat ja auch irgendwann aufgehört. Ich glaube, nach ein paar Jahren war einfach gut.
Ist der fucking Poltergeist eigentlich auch genauso abgefuckt wie die Person, an die er gebunden ist, dass er gebunden ist.
Wahrscheinlich.
Weil du könntest ja auch so denken, so, oh, jetzt zieht die Alte schon wieder um oder der Alte so. Jetzt muss die das auch irgendwann mal begreifen,
schon
dass
ich wieder
mitkomme.
Eine Kanzlei. Pam, wieder Glühbirnen kaputt. Such dir einen cooleren Job.
Ja, oder einfach auch so, Mann, ich habe einfach auch mal Bock, jemand anderes hier irgendwie mal zu erschrecken.
Zu bespuken, ja, genau.
So, oh, jetzt, Leute, man, so, echt so, raffst du es nicht? Ich komme auch in die übernächste Wohnung mit.
So. Ich habe da genauso wenig Bock drauf wie du.
Ja,
wahrscheinlich, so wird es sein.
Ja.
Ja, gut. Ob an dieser Geschichte was dran ist oder nicht, und auch, das müsste mich auch, das können wir auch noch ganz kurz erklären, ich rate ja auch mit bei den aktuellen Folgen immer, weil die Sache ist, dass ich Christophs Geschichte, wenn sie neu ist und kein Remaster, kenne ich sie auch noch nicht. Das heißt, ich höre sie dann auch zum ersten Mal und in der Auflösung darf ich selber auch mitraten.
Ja.
Und wenn ich falsch liege, muss ich 1 Euro bezahlen.
Ganz genau. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, dann mache ich jetzt einfach weiter.
Bitte.
Meine erste Geschichte trug den Namen Niedriger Wasserdruck. Emily Lau ist die Tochter von Immigranten aus Hongkong. Sie lebt schon ihr ganzes Leben in Edmonton in Kanada. Seit letztem Jahr studiert sie an der University of Alberta. Offiziell eingeschrieben ist sie jedoch derzeit noch nicht. Denn Emily macht gerade Urlaub. Sie reist alleine. Das hat sie schon öfter getan, und da ihr die gelegentliche Einsamkeit nicht viel ausmacht, bleibt sie auch vorerst dabei. Emily hat kein Auto, deshalb reist sie in der Regel mit Bus und Bahn. Gestern erst war sie in San Diego im Zoo, heute geht's nach Los Angeles. Es ist der 26. Januar. Draußen scheint die Sonne, es sind fast 20 Grad. Perfektes Wetter, um die Stadt ein wenig zu erkunden. Die ersten 2 Tage verbringt Emily damit, sich die typischen Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. Das Hollywood Sign, den Walk of Fame, das Observatorium und den Santa Monica Pier. Sie übernachtet dabei in Hotels. Am 3. Tag checkt Emily in ein Hotel in Downtown Los Angeles ein. Man kann sich im Urlaub ja schließlich auch mal was gönnen. Außerdem war das Hotel ausgesprochen günstig. Naja, ist ja schließlich auch ein geteiltes Zimmer. Das Hotel Gusto sieht jedoch aus, als lägen seine besten Tage schon lange hinter ihm. Die Fassade bröckelt an einigen Stellen ab, die Feuerleitern sind mit Rost überzogen und die Markisen sind vergilbt. Die Vergoldung der Brüstung war vielleicht vor 30 Jahren mal beeindruckend. Heute ist vom Schimmer der Vergangenheit nicht mehr viel übrig. Was soll's? So teuer war's ja nun nicht, denkt sich Emily und checkt ein. In ihrem Zimmer angekommen, trifft sie auch gleich auf 2 ihrer 4 Zimmergenossen, Katie und Richard. Nach kurzem Kennenlernen und Auspacken macht sich Emily auch direkt wieder auf den Weg in die Stadt. Sie fühlt sich irgendwie unwohl im Hotel. Der Hauptgrund für Emilys Urlaub war mal aus dem Trott rauszukommen. Sie kämpft seit einer Weile mit Depressionen. Das Reisen hat ihr bisher jedoch gut getan. Doch eben im Hotel ist in ihr ein Gefühl hochgekommen, das sie schwer beschreiben kann. Emily schüttelt den Kopf, als könne sie die Gedanken und Gefühle einfach abschütteln. Egal. Wahrscheinlich bilde ich mir das einfach nur ein, denkt sie sich still. Ein paar Stunden später trifft sie in einem Café zufällig aus Katie aus ihrem Hotelzimmer. Die beiden quatschen eine Weile, als Katie plötzlich wie beiläufig bemerkt, dass sie nicht gedacht hätte, dass noch so viele Leute in dieses Hotel gehen würden. Emily fragt neugierig nach, was sie denn damit meine. Es stellt sich heraus, dass das Hotel Gusto bekannt ist für eine ganze Zahl an Morden und Selbstmorden in der Vergangenheit. Nur 4 Jahre nach seiner Eröffnung in den 20ern wurde die erste Person tot in einem Zimmer aufgefunden. Giftkapseln. Ein Jahr später erschoss sich ein 25-jähriger Gast. 2 Jahre danach schlitzte sich ein weiterer Gast die Kehle mit einer Rasierklinge auf. Dazu seien 3 Gäste innerhalb von nur 4 Jahren vom Dach gesprungen. Eine geistig verwirrte Frau hat in den 40ern sogar ein neugeborenes Kind aus dem Fenster geschmissen, da sie dachte, es atmete nicht mehr. Insgesamt sind mindestens 14 Personen in diesem Hotel gestorben. Katie wird ganz fasziniert von diesen Fakten, doch Emily denkt sich nicht so viel dabei. In 90 Jahren kann halt eine Menge passieren. Und wer weiß, wie viele Leute sonst so in Hotels sterben. Auf jeden Fall erklärt das jetzt auch, warum das Hotel so günstig war. So vergehen weitere 2 Tage, die Emily damit verbringt, sich weiter die Stadt anzugucken, zu shoppen und essen zu gehen. Sie kommt immer nur spät zum Schlafen zurück ins Hotel. Als sie am 28. Januar abends wieder ins Hotel kommt, wird sie an der Lobby kurz zur Seite genommen. Ihre Mitbewohner hätten sich über sie und ihr merkwürdiges Benehmen beschwert. Sie wollen sich das Zimmer nicht mehr mit ihr teilen. Dafür bietet der Rezeptionist des Hotels Emily ein Einzelzimmer an. Zum gleichen Preis. Emily ist wie vor den Kopf gestoßen. Merkwürdiges Benehmen? Was zum Teufel meinen die bitte mit merkwürdigem Benehmen? Sie geht in Gedanken alle Gespräche mit ihren Mitbewohnern durch, doch kann sich an absolut nichts erinnern, was diese Reaktion rechtfertigen würde. Bis auf Katie hat sie sowieso mit kaum jemandem geredet. Sie ist verletzt, fühlt sich ausgestoßen. Das kostenlose Upgrade auf ein Einzelzimmer ist dann nur ein geringer Trost. Sie versucht, sich nicht allzu viele Gedanken darum zu machen. In 3 Tagen checkt sie sowieso schon wieder aus und es geht weiter nach Santa Cruz. Wie jeden Tag meldet sie sich telefonisch kurz bei ihren Eltern, erzählt von der Stadt und von ihrem neuen Einzelzimmer, verschweigt dabei jedoch, warum sie umziehen musste. Am 31. Januar geht sie noch einmal aus dem Hotel und unterhält sich mit der Besitzerin des Buchladens gegenüber. Sie erzählt davon, welche Geschenke sie ihrer Familie noch mitbringen will und was ihre nächsten Reiseziele sind. Die Besitzerin des Buchladens sollte die letzte Person sein, die Emily noch persönlich lebendig sieht. Weil Emilys Familie am 31. Januar nichts von ihrer Tochter hört und sie Emily auch nicht erreichen können, obwohl sie sich sonst jeden Tag gemeldet hatte, verständigen sie die Polizei von Los Angeles. Am selben Tag noch fliegt ihre Familie vor Ort, um bei der Suche nach ihr zu helfen. Die Polizei sucht das Hotel so gut ab, wie es ihnen möglich ist und setzt dabei sogar Spürhunde ein. Doch da es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen gibt, können sie nicht einfach in die einzelnen Hotelzimmer gehen. So bleibt die Suche auf das Dach, das Gebäude und den Keller beschränkt. Am nächsten Tag wird Emily offiziell als vermisst gemeldet. Niemand der Befragten im Hotel kann sich erinnern, sie am vorherigen Tag gesehen zu haben. Die Suche bleibt auch die nächsten Tage vergeblich. Also drückt die Polizei am 6. Februar Flyer mit Emilys Gesicht und verteilt sie in der Gegend. Jetzt werden auch die Medien zum ersten Mal auf den Fall aufmerksam. Doch all die Aufmerksamkeit hilft nicht. Emily ist wie vom Erdboden verschluckt. Am 15. Februar veröffentlicht das Los Angeles Police Department ein Video. Die letzte bekannte Aufnahme von Emily Lau. Das Video ist von der Kamera des Fahrstuhls des Hotels. Die fast 4 Minuten lange Aufnahme zeigt einen leeren Fahrstuhl. Die Tür öffnet sich und Emily tritt ein. Doch der Fahrstuhl schließt sich nicht. Die Tür bleibt offen. Emily wirkt verwirrt. Mit einem Mal schnellt sie nach vorne, schaut aus der Tür nach links und rechts und tritt schnell wieder zurück. Sie drückt sich an die Wand neben der Tür und schaut immer wieder heraus. Aufgeregt oder nervös tritt sie hin und her. Dann geht sie raus. Man sieht sie nur noch ganz leicht an der linken Seite. Es sieht ein wenig aus, als unterhalte sie sich mit jemandem. Doch es ist niemand zu sehen. Sie betritt wieder den Fahrstuhl, drückt alle Knöpfe, geht wieder hinaus. Sie gestikuliert vor der Tür, wieder als wäre sie in einem Gespräch. Die Tür des Fahrstuhls schließt sich und er fährt ohne Emily in jedes einzelne Stockwerk. Trotz der Veröffentlichung des Videos ergaben sich in den nächsten Tagen keine weiteren Hinweise auf den Verbleib von Emily Lau. Doch im Hotel Gusto häufen sich die Beschwerden. Nicht wegen der verschwundenen Emily oder dem Medienrummel, sondern weil das Wasser in den Duschen an Druck verliert. Manche beschweren sich auch über den seltsam süßlichen Geschmack des Wassers und wieder andere sagen, es hätte eine merkwürdig schwarze Färbung. Nach einigen Tagen wird deshalb ein Angestellter des Hotels auf das Dach geschickt, um Wassertanks dort zu überprüfen. Als dieser die Wartungsluke öffnet, wird er vom Gestank überwältigt. Im Tank schwimmt eine nackte, verwesende Leiche einer jungen Frau, Emily Lau. Um sie herum treiben Teile ihrer Kleidung und einige ihrer persönlichen Gegenstände. Der Wassertank muss aufgeschnitten werden, um sie zu bergen. Erst 4 Monate später gibt es die offiziellen Ergebnisse ihrer Autopsie. Ihr Körper gibt keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, keine physischen Traumata und kein Alkohol oder sonstige Drogen sind feststellbar. Die Kleidung, die im Wassertank gefunden wurde, war mit sandartigen Partikeln überzogen. Der Tod wird aus Mangel an Beweisen als Unfall eingestuft. Bis heute ist nicht klar, wie Emily in den Wassertank gekommen sein könnte. Alle Türen und Treppen, die auf das Dach führen, sind allzeit verschlossen. Ein Versuch, sie zu öffnen, würde einen Alarm auslösen. Außerdem brauchte man eine Leiter, um zu der Zugangsluke der Tanks zu kommen, da keine feste Vorrichtung angebracht ist. Und warum haben die Hunde nicht angeschlagen, als sie auf dem Dach nach Emily suchten? Mit wem hat sich Emily vor dem Fahrstuhl unterhalten? Die Antworten auf diese Fragen hätte uns wohl nur Emily selbst geben können.
Tja. Also ich kenne ja mittlerweile die Auflösung natürlich. Ja. Ich weiß ja, was du in Folge 2 zu mir gesagt hast. Aber damals war ja auch die Geschichte für mich völlig neu. Also du hast, wir lesen uns die Geschichten ja nicht vorher schon mal vor oder lassen uns die irgendwie korrigieren, damit wir ja irgendwie völlig blind sind, wenn wir in eine neue Folge gehen.
Das ist ja auch für uns spannender.
Ja,
also ich will mich ja auch nicht irgendwie, wenn ich die Geschichte nochmal höre, dann ist es ja was ganz anderes, wenn ich hier neben dir sitze. Wir sitzen ja auch mit Absicht hier immer tatsächlich örtlich nebeneinander.
Ja, das stimmt.
weil ich mir dann immer live von dir was ins Ohr säuseln lassen kann. Und das möchte ich ja nicht verpassen. Also das möchte ich nicht hergeben. Das bleibt so.
Mann, aber mal ganz ehrlich, wie fucking widerlich ist das?
Mit dem Wasser, ne?
Wenn du irgendwo, also ich finde es ja schon eklig, dass du in südeuropäischen Ländern irgendwie Chlor im Leitungswasser hast und dann irgendwie Wasserkästen und Kanister holen musst.
In Spanien ist das auch fast überall, glaube ich.
Überall in Südeuropa, ja. Überall. Aber halt dann, wenn du das trinken kannst und auf einmal schmeckt, also süßlich.
Ja, das willst du nicht haben in deinem Wasser. Ne?
Süßlich ist wirklich echt nicht geil. Also ja. So Brühe, so, wo du weißt, boah, irgendwas ist damit.
So aber matschig, süßlich. Schmeckt nach Erde oder sowas, weil da irgendwie, keine Ahnung, Sand drin ist. Aber süßlich ist immer, wie es auch so von so ganz vielen Krimis und sowas, die eingepresst wurde in dein Hirn, dass halt so ein süßlicher Geruch. Tot. Irgendwas ist hier tot.
Ja, oder Weed.
Oder Weed, ja. Aber es ist ein bisschen ich habe noch keine Leiche gerochen, aber ich vermute mal, es ist ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Vor allem dieser erste Verwesungsgeruch, der ist dann auch halt so wild, ne? Also der ist ja dann dieser süß, aber ich glaube, dieser spätere, der ist dann so richtig, also das, was der Typ da gerochen hat, der die da gefunden hat.
Ja, ja.
Boah, Bruder.
Ich glaube, auch Wasserleichen ist ein ganz anderer Schnack nochmal. Nee, das brauche ich auch nicht unbedingt ausprobieren. Aber deswegen gibt es doch auch immer für so Krimi-Leute diese Creme, die sich unter die Nase machen.
Das ist ja anscheinend ein Mythos, ne?
Wirklich?
Ich habe mal gelesen, dass das niemand macht.
Wirklich?
Realität. Ja, ich glaube ja. So Menthol oder so.
Ja,
ne?
Ich dachte.
Das ist doch auch bei Das Schweigen der Lämmer, wo die da diese Wasserleiche rausholen.
Ja.
Und dann kommen die da erstmal alle lang erstmal in diese Creme und dann wie so Leute beim Football spielen mit so Tarnfarben erstmal so unter die Nase.
Unter die Nase, aber weil die auch sonst immer anfangen zu kotzen.
Ich glaube, dass es Quatsch ist.
Okay, verrückt. Okay, das ist jetzt tatsächlich absolut neu für mich.
Tja. Mal sehen, kannst du selbst in,
selbst in
selbst
der
jetzt lernst du noch was.
Wahnsinn.
Aber vielleicht habe ich auch schon wieder Quatsch erzählt.
Vielleicht ist es auch, das könnt ihr jetzt schon mal
ich
euch merken.
Ich habe nämlich gemerkt, ich habe schon in der neuesten Folge, in der aktuellsten Folge, habe ich auch wieder ganz viel Quatsch erzählt.
Ja, es ist so, ungesundes Halbwissen ist hier schon öfter mal Thema, dass Christoph irgendwas von sich gibt, was er einfach so verkauft als
jetzt
wahr.
Jetzt bin ich nur wieder.
Das ist ein roter Faden in diesem Konzept von diesem Podcast. Das wird euch noch das ein oder andere Mal begegnen hier.
Ja.
Ich hingegen immer faktisch komplett recherchiert und super vorbereitet.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Kappa. Tja, das waren also unsere zwei remasterten bzw. noch einmal neu eingesprochenen ersten beiden Geschichten.
Mhm.
Diese Geschichten werden sich im Verlaufe unseres Podcasts noch ein wenig entwickeln, wie hoffentlich merkt ihr das auch, aber nicht nur Geschichten werden sich entwickeln, sondern auch unser Podcast etwas, denn wir werden ab einer bestimmten Folge nämlich damit beginnen, auch mal ein paar kleine Sounds mit einzuweben und wir verraten euch das jetzt schon oder spoilern euch jetzt schon, weil wir das damals vergessen haben zu sagen und es Leute gab, die
haben wir das vergessen?
Ja, und es Leute gab, die auf der Autobahn plötzlich Angst um ihr Leben hatten, weil es auf einmal geklopft hat.
Ja, genau. Nämlich ab Folge 27, da haben wir das erste Mal ausprobiert, ein paar kleine Sounds reinzumachen. Und keine Angst, das wird nicht wie ein Hörspiel. Das hört ihr dann aber auch nochmal, sondern es wird nur untermalt. Und wir haben auch dann, wir achten dann auch immer darauf, spätestens ab Folge 28, dass diese Geräusche nicht zu laut sind, dass wir niemanden erschrecken wollen.
Genau,
wir werden niemals einen Jumpscare machen. Da könnt ihr jetzt schon mal, also weil ich selber hasse die. Deswegen will ich euch das auch nicht hier auf die Ohren geben. Weil halt auch Leute das einfach beim Autofahren hören, wäre das ganz schön unverantwortlich. Deswegen, wir sind immer nur zur Stimmungsmache mit da drunter und so weiter. Und das gibt's halt ab Folge 27 immer mal, wenn es halt passt. Dann haben wir halt über die Laufzeit.
Wenn ihr es überhaupt so lange schafft, es auszuhalten mit uns.
Sonst skippt er einfach hin. Und wir haben auch sonst halt zweimal Mikrofone upgegradet im Laufe des Podcasts. Und vor allen Dingen haben wir ab Folge 40 auch das erste Mal einen Gast dabei gehabt. Denn das gibt's dann auch ab und zu mal, wenn es denn passt, dass wir eine kleine dritte Gaststory dabei haben. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Das ist hier schon mal Vorfreude auf ganz lange Bahn gelegt hier. Aber ja, es hat sich einiges entwickelt und freut euch drauf.
Ja.
Einiges vor euch.
Ja, was sich zudem auch noch weiterentwickelt hat, ist nicht nur unser Podcast, sondern auch unser Instagram-Kanal. Wir haben nämlich, auf Instagram sind wir dann selbstverständlich vertreten, auch unter dem Namen unseres Podcastes, Geschichten aus dem Altbau. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da folgen mögt, denn dort bekommt ihr regelmäßig ein paar Hintergrundinformationen zu wahren Geschichten und könnt vor allem bei der Abstimmung teilnehmen.
Denn wir fragen euch dort immer an dem Freitag zwischen dem Release der Folgen in der Story, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Und diese Zahlen tauchen dann auch im Podcast später wieder auf, denn wir machen eine repräsentative Umfrage.
Ganz genau.
Und dann sagen wir immer, was unsere Community, also ihr, glaubt.
Also ihr müsst dann einfach ganz schnell alle Folgen nachhören, damit ihr auch dann wieder ganz fix bei der aktuellen Umfrage teilnehmen könnt.
Und da haben wir auch ab und zu mal Nachrichten bekommen von Leuten, die halt wirklich Rekordtempo vorgelegt haben. Also es gab wirklich Leute, die haben, glaube ich, halt irgendwie 40 Folgen in anderthalb Tagen gehört oder sowas.
Ja.
Also ist schon krass.
Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, aber du, apropos Jumpscare.
Mhm.
Uns gibt es nämlich nur auch zu hören, sondern, das werden wir ganz später erwähnen, ihr könnt uns mittlerweile auch sehen. Ihr könnt euch da auch gerne etwas Zeit lassen, wenn ihr nicht sofort wissen wollt, was für Gesichter sich in diesen Stimmen verbergen. Aber wir streamen mittlerweile auf Twitch, zweimal die Woche auf jeden Fall. Findet ihr alles bei Twitch unter Gaming aus dem Altbau, nicht Geschichten aus dem Altbau. Und wenn ihr da noch ein bisschen was nachgucken wollt, weil ihr jetzt gerade neu mit uns anfangt, dann checkt uns auch gerne auf YouTube. Auch unter Gaming aus dem Altbau.
All solche Links und sowas findet ihr aber auch bei Twitter oder bei Instagram auf unserem Kanal. Halt, wie gesagt, Geschichten aus dem Altbau. Und dort ist in der Bio ein Linktree verlinkt. Da findet ihr alles, was wir so machen, schön sortiert in einer Liste. Also, da einfach mal reingucken.
Genau. Tja, und dann, Josh, wie du eben schon gesagt hast, ich bedanke mich auch bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind und zugehört haben. Und auch bei allen, die diese Folge sich vielleicht sogar nochmal angehört haben.
Da sind
wir natürlich auch sehr auf euer Feedback gespannt. Wenn ihr uns generell irgendwie Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne, Josh.
Und zwar per Mail an geschichtenausdemaltbau@outlook.de.
Oder bei iTunes, schreibt uns gerne dort eine Bewertung, wenn ihr uns da hören solltet. Dann werden wir ein bisschen besser gerankt und ganz viele andere Leute erfahren von eurer Meinung über uns.
Genau. Jawohl.
Dann würde ich sagen, abonniert diesen Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Gerne bei Spotify oder wo ihr uns sonst hört. Entscheidet ihr. Und dann, mein Lieber,
bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau. An frustrierter Wut. Frustrierter Wut.
In ihrem Zimmer angekommen, trifft sie auch gleich auf zwei ihrer vier Fimmer genuffen.